Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Der Predigttext auf diesen Sonntag vor der Passionszeit stammt aus dem Evangelium nach Lukas im 10. Kapitel. Jesus kam in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Du hast gesagt, Martinus, ich fuhrwerke herum, statt die Bibel zu lesen. 50 Gulden wolltest du mir geben, wenn ich sie bis Ostern zu Ende gelesen hätte. Ich habe im Kloster genug in der Bibel gelesen. Jetzt muss ich erst mal tun, was ich gelesen habe. Bete du nur. Bete für mich. Und ich arbeite für dich. Ora et labora, wie wir es gelernt haben, du in deinem Kloster, ich in meinem. So ein Gänsekiel wiegt leicht. Ich nehme Hacke und Schaufel in die Hand, aber ich sorge auch dafür, dass du immer einen Vorrat an Gänsekielen hast. Liebe Gemeinde, Martha ist längst rehabilitiert. Nicht erst seit Christine Brückners immer noch lesenswertem Buch von 1986 mit ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen, in dem auch Tischreden von Katharina Luther enthalten sind, aus denen ich eben den Beginn ihrer Verteidigung Marthas gelesen habe. Doch Martha war da schon längst rehabilitiert. Nicht erst seit Johann Hinrich Wichern auf evangelischer und Adolf Kolping auf katholischer Seite im 19. Jahrhundert die Notwendigkeit christlich-kirchlichen Engagements gegen die Verelendung der Arbeiterklasse durch die Industrialisierung erkannt hatten. Bis heute ist Diakonie nicht nur notwendige und selbstverständliche Lebensäußerung der Kirche, sondern oft geradezu das Merkmal, das die Öffentlichkeit mit dem Wirken der Kirche verbindet und von dem sich manche Kirchenleitung dauernde gesellschaftlich garantierte Legitimität erwartet. Aber Martha ist noch viel früher rehabilitiert gewesen, denn bereits im Lukasevangelium selbst, aus dem diese singuläre Geschichte stammt, wird das Tun des Gerechten besonders hoch geschätzt. Bei Lukas mehr noch als bei seinen Kollegen Matthäus und Markus, ganz zu schweigen von Johannes. Bei Lukas hat die Option Jesu für die Armen besonderes Gewicht und Bedeutung. Bei Lukas steht das Engagement Jesu für Gerechtigkeit und Teilhabe im Vordergrund. Und seine Jünger sollen nicht nur an ihn glauben. Das wird übrigens in den drei synoptischen Evangelien nirgends von den Jüngern gefordert, an Jesus zu glauben. Sondern seine Jünger sollen ihm nachfolgen. Lukas erwähnt zum Beispiel, dass wohlhabende Frauen den Wanderprediger Jesus beim Verbreiten seiner Botschaft auch wirtschaftlich unterstützten. Lukas erzählt zum Beispiel unmittelbar vor der Einkehr Jesu bei Maria und Martha das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Als Antwort auf die Frage, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und zusammenfassend schreibt es nur Lukas so deutlich: Jesu Familie sind die, die Gottes Wort hören und tun. Hören und tun. Maria und Martha. Dahinter will auch meine heutige Predigt nicht zurück. Und doch scheint mir, und das heute ganz besonders, eine Rehabilitation der Maria besonders nötig zu sein, jedenfalls in der evangelischen Kirche. Merkwürdig genug, nicht wahr? Ist doch die evangelische Kirche angetreten als Kirche des Wortes? Ist doch für uns Evangelische seit Luther und Melanchthon das Urbild der Kirche die gottesdienstlich versammelte Gemeinde, in der einer, damals heute auch eine, das Predigtamt versieht und in dem die anderen, wie einst Maria, ihrem Jesus zu Füßen sitzen und lauschen? So denken sich die Reformatoren die christlichen Kirche, im Hören auf das Wort. Auf die Botschaft von der Rechtfertigung des Gottlosen bildet sich der Glaube. Und der Glaube allein und nicht etwa das Tun entscheidet über die Rechtfertigung. Maria ist insofern gerade in der evangelischen theologischen Tradition das Ideal der gläubigen Seele, die Jesu Worten lauscht und in ihnen die Seligkeit findet, ohne in Werkgerechtigkeit ausweichen zu müssen. Maria ist der Archetyp der evangelischen Kirche, die ihre Existenzberechtigung aus dem Hören auf Gottes Wort ableitet. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ihr Lieben, Nachfolge Jesu wird nicht möglich sein ohne die Kenntnis der Lehre Jesu. Das scheint mir heute ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein, in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche. 51% der Deutschen waren 2023 noch Mitglied einer christlichen Kirche. Hier in Berlin sind es keine 20% mehr. In den 200 evangelischen Kirchen Berlins sitzen sonntags jeweils zwischen 20 und 30 Menschen beim Gottesdienst. Mehr als die Hälfte aller Kirchenmitglieder besuchen in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Gottesdienst nach ihrer Taufe. Kein Wunder, sagt mein katholischer Freund, ihr erzählt den Leuten seit 500 Jahren, man müsse nicht unbedingt zur Kirche gehen, um Christ zu sein. Irgendwann glauben sie es euch halt. Naja, sage ich dann, auch 50% der Katholiken gehen nach ihrer Taufe nie wieder in einen Gottesdienst. Hier am Dom mit seinen gut besuchten Gottesdiensten und seiner noch viel größeren Online-Gemeinde kann man das leicht übersehen. Noch dramatischer als um den Kirchenbesuch als solchen ist es um das Wissen vieler um grundlegende christliche Lehren bestellt. Und damit meine ich nicht zuerst das freundliche oder unfreundliche Desinteresse der breiten Öffentlichkeit an dem, was die Kirche glaubt und lehrt. Da begegnen mir so oft reine Zerrbilder. Sondern ich meine die Ahnungslosigkeit, mit der auch viele unserer Mitglieder der Lehre Jesu gegenüberstehen. Die Leichtfertigkeit, mit der wir als Kirche, Getaufte, ob als Kinder oder als Erwachsene Getaufte, mit ihren Glaubensfragen alleine lassen. Denn mindestens das sollte sich doch inzwischen herumgesprochen haben. Der christliche Glaube erklärt sich nicht von selbst. Man hat ihn nicht einfach aus der Luft gegriffen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Was heißt das konkret? Kann Gott alles tun, was er will? Kann oder will er nicht tun, was man von einem guten Gott erwarten dürfte? Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Was soll das bedeuten? Existenz Jesu von Ewigkeit her, eines Wesens mit dem Vater, wie es das Glaubensbekenntnis von Nicäa lehrt, das in diesem Jahr seinen 1700. Geburtstag feiert. Warum spricht Jesus Gott mit Abba, also mit Papa, an? Warum schreit er dann am Kreuz seine Gottverlassenheit in einen leeren Himmel? Und nicht zuletzt, ich glaube an die heilige christliche Kirche. Echt jetzt? Was bitte an dieser Organisation mit all ihren Menschlichkeiten? Was an dieser Institution mit all ihren Sünden? Was soll an diesem Verein mit all seinen Unzulänglichkeiten denn heilig sein? Wenn das Bekenntnis unseres Glaubens, das wir Sonntag für Sonntag im Gottesdienst sprechen, kein inhaltsleerer Ritus sein soll, dann müssen wir es uns immer wieder erklären. Wir müssen es uns immer wieder erarbeiten, denn das Verständnis des Glaubens ist nie statisch, nie fertig, weil der Glaube, wenn er lebendiger Glaube ist, sich entwickelt, Zeit meines Lebens, so wie ich mich Zeit meines Lebens entwickle. Hoffentlich. Und gerade wenn ich Martha und ihr Engagement hochschätze, braucht es Maria und ihr Verstehen wollen. Wie sollte Martha wissen, dass sie sich für Artenvielfalt und gegen den Klimawandel engagieren soll, wenn nicht Maria zuvor gehört hätte, dass der Mensch in der Schöpfung einen Auftrag hat, den Auftrag, sie zu bebauen und zu bewahren? Wie sollte sie wissen, dass sie sich für Frieden in Gerechtigkeit einsetzen soll, wenn nicht Maria zuvor gehört hätte, dass Jesus dem Petrus das Schwert aus der Hand nimmt? Wie sollte sie sich in der Migrationsdebatte positionieren, wenn nicht Maria Jesu Wort gehört hätte, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen? Wie für Bildung und Chancengleichheit eintreten, wenn nicht aufgrund des Wortes Jesu, der Kinder in die Mitte stellt? Wie für Gesundheitsfürsorge für alle, wenn Maria nicht wüsste, dass wieder nach dem Evangelisten Lukas alles Volk versuchte, Jesus zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus und heilte sie alle. Liebe Schwestern und Brüder, Nachfolge wird nicht möglich sein ohne die Kenntnis der Lehre Jesu. Daran führt nun mal kein Weg vorbei. Und darum wäre mein erster Rat an Menschen, die als Christinnen und Christen leben möchten, also an euch, ihr habt ihn schon befolgt, an sie, die sie zuschauen, auch sie haben es schon befolgt. Mein Rat an alle, die Christinnen und Christen sein möchten, wäre: besucht Gottesdienste, regelmäßig, häufig. Und lest eure Bibel, lest sie, regelmäßig und häufig. Denn wie wollt ihr wissen, was ihr tun sollt, bevor ihr wisst, was ihr glauben könnt? Wenn ihr es wie Martha machen wollt, dann nehmt euch ein Beispiel an Maria. Den Gottesdienst besuchen, die Bibel lesen und ganz wichtig, beten. Maria ist nicht nur die personifizierte gläubige Seele, nicht nur der Archetyp der evangelischen Kirche, sondern nicht zuletzt auch das Vorbild einer Vita Contemplativa, wie man es in den christlichen Orden nannte. Heute würde man vielleicht sagen, der christlichen Spiritualität. Kampf und Kontemplation. Auf dieses Begriffspaar brachte Frère Roger, der Gründer und erste Prior der Communauté de Thésée, das Projekt eines christlichen Lebens, das diesen Namen verdient. Kampf, das ist Martha, die sich den Widrigkeiten des Lebens stellt. Kontemplation, das ist Maria, die sich den Worten Jesu aussetzt, ohne gleich etwas tun zu wollen. Jesus hören, um ihn zu verstehen. Und das ist nichts anderes als beten. Denn beten ist nicht zuerst reden. Nicht zuerst bitten oder klagen oder danken, das auch. Aber zuerst und vor allem ist beten hören. Mit der Seele hören. Und das geht immer und überall. Zwei Mönche stritten einst darüber, ob man während des Betens rauchen dürfe oder nicht. Als sie sich nicht einig wurden, gingen sie zu ihrem Abt. Der entschied weise, natürlich dürft ihr beim Beten nicht rauchen, aber ihr dürft beim Rauchen beten. Beten geht immer und überall. Beten kann sein die stille Zeit zu Beginn des Tages. Das Tischgebet am Mittag, das Abendgebet vor dem Zu-Bett-Gehen. Es ist nicht so wichtig, ob ich dazu mit gefalteten Händen vor der Bettkante knie, wie das früher üblich war. Es ist viel wichtiger, ob ich mir die Zeit nehme, zu hören. Die Resonanzen des Tages in meiner Seele zu spüren und für Input zu sorgen. Zum Beispiel durch das Lesen der Tageslosung oder der Bibellese. Regelmäßig und unabhängig von meiner Tagesform und meiner Laune. Den Gottesdienst besuchen, die Bibel lesen und ganz wichtig, beten. Regelmäßig und häufig. Kontemplation ist die Voraussetzung für den Kampf und nicht umgekehrt. Liebe Gemeinde, am Ende ist mein Versuch einer Rehabilitation der Maria dem einen oder der anderen vielleicht ein wenig einseitig geraten. Du tust, hält Katharina Luther ungehalten ihrem Mann vor, als sei ich eine leibhaftige Martha und als fehle diesem Haus eine Maria, die dir zu Füßen sitzt. Aber ich bin Maria und Martha zugleich. Ich nehme die Maria vor der Martha in Schutz und Martha vor der Maria. So Christiane Brückner, und ich hab's genauso gemeint. Maria und Martha. Sie sind Schwestern. Jede braucht die andere. So wie Kampf und Kontemplation einander brauchen. Denn Kampf ohne Kontemplation ist heillos. Und Kontemplation ohne Kampf ist ziellos. Der Untertitel des Buchs von Frère Roger über Kampf und Kontemplation heißt übrigens »Auf der Suche nach Gemeinschaft mit allen«. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in der Gemeinschaft Jesu Christi mit allen. Amen.